Zu jener Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen: Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist, alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil, ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach erschlagen wurden, meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten, alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner: Jetzt komme ich schon 3 Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte: Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte, wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Leg deine Schuhe ab, denn der Ort ist heiliger Boden. Diese Erzählung vom Dornbusch ist uns nur allzu geläufig. Fragen könnten sein: Wie gehen wir mit dem Heiligen um? Wie mit heiligen Orten? Ehrfurcht kommt da ins Spiel, Respekt. Ein Gottesdienst ist keine Party oder ein Happening. Muslime praktizieren das bis heute. Sie ziehen die Schuhe aus, wenn sie eine Moschee betreten. Und davon konnte selbst ein Papst Benedikt nicht dispensiert werden, als er in Istanbul die blaue Moschee betrat. Sie erinnern sich vielleicht an die Bilder. Es ist ein eindrücklicher Ritus, eine Unterbrechung des Alltäglichen. Es demonstriert die Heiligkeit Gottes. Nach einer antiken Auffassung bis hin zum Märchen etwa von Rumpelstilzchen gelten Unzulänglichkeit und Verborgenheit. Wer den Namen eines Engels kennt, wer den Namen Gottes kennt, kann diesen Namen gebrauchen und über sein Gegenüber verfügen. Gott, der Verborgene. Und trotzdem ist Gott da, auch wenn wir ihn nicht spüren, selbst wenn wir nicht mit ihm rechnen, ja sogar dann, wenn wir überhaupt nicht an ihn denken. Das könnte die gemeinsame Botschaft der Lesungen dieses Sonntags sein. Im Buch Exodus, Mose treibt seine Herde über die Steppe hinaus, lesen wir da, aber hinter der Steppe lauert nicht das Nichts. Dort steht der Gottesberg. Dort endet die bekannte, dort endet die bewohnte und die bewohnbare Welt. Dort beginnt heiliger Boden. Heiliger Boden, eine andere Wirklichkeit. Gott ist da, absolut, unmittelbar. Wir stellen uns Gott so oder so vor, müssen wir auch. Wir haben Begriffe, Namen, Ideen, Formeln. Dieses hinter der Steppe, unscheinbar, ist auch ein Hinweis darauf, er ist ganz anders, dieser unser Gott, jenseits bekannter Vorstellungen. Gott überrascht. Und aggressiv werden Menschen oft, wenn ihre Bilder gestört werden, auch fromme Menschen. Gott überrascht. Er eröffnet Wege, Perspektiven, die wir gar nicht sehen. Ebenen hinter der Steppe. Und das ist befreiend, erweiternd, belebend. Und diese Erfahrung, glaube ich, ist es, die uns anspricht und anspringt an diesem Sonntag. Sie lädt ein zur eigenen Erfahrung, zum Aufbruch. Zum Aufbruch, nicht zum Abbruch. Wer sich dem Dornbusch seines Lebens oder ihres Lebens aussetzt, kann die Erfahrung des Mose machen. Und das ist doch unser aller Sehnsucht, dass uns dieselbe Erfahrung oder eine ähnliche Erfahrung zuteil wird oder mindestens die Sehnsucht danach packt. Ich bin da für dich, heute, immer, dein ganzes Leben. Das sagt unser Gott. Sagt er es zu mir? Sagt er es zu uns? Das ist die Frage. Und das Gigantische ist ja ohne Vorleistung, ohne Gebetsleistung. Kardinal Kaspar würde von einem Pelagianismus reden, der unserer Zeit so eigen ist, auf Deutsch gesagt Werkgerechtigkeit. Und hier, ich muss nichts tun, Gott ist da für mich. Und welcher Kontrast dann, ein scharfer Kontrast im Evangelium, da werden ganz klare Grenzen gezogen, geben und nehmen, investieren und bekommen. Und dann wundert es nicht, wenn es unterm Strich heißt, aus, vorbei, umhauen. Diesen Baum, der keine Früchte bringt, der dem Boden nur Kraft entzieht. Dieses ganze 13. Kapitel des Lukas-Evangeliums, es gehört zu den härtesten Texten des Neuen Testaments. Das Gleichnis vom Feigenbaum im Weinberg, es schockiert zunächst. Zunächst. 3 Jahre lang keine Früchte. Dass da einen Besitzer der Geduldsfaden reißt, das können wir vermutlich alle nachvollziehen. Das ist verständlich. Er möchte etwas sehen, er möchte Gewinn machen. Hau ihn um. Heute würde man vermutlich sagen, er, der Baum, er hatte seine Chance, er bringt nichts ein. Das ist keine Win-Win-Situation. Es gibt im Buch der Offenbarung in der Apokalypse ein interessantes Wort, da dient der Feigenbaum als Vergleich für das Ende der Welt. Und es heißt, die Sterne des Himmels fielen herab auf die Erde, wie wenn ein Feigenbaum seine Früchte abwirft. Was aus dem Feigenbaum im Evangelium geworden ist, das verrät ja der Evangelist Lukas nicht. Das Ende bleibt offen. Wichtig ist nur, dass er stehen bleiben darf, dieser Baum, noch 1 Jahr. Aber daran lässt dann das Gleichnis keinen Zweifel, das muss dann schon ein Ergebnis zeitigen. Hau ihn um, das ist die Haltung derer, die schnell reinen Tisch machen wollen, für klare Verhältnisse sorgen, so als seien damit immer auch die Ursachen für das Übel beseitigt. Hau ihn um, brüllt die Meute. Ich denke, auch in der Kirche, reinen Tisch machen, sollen die doch gehen, die alles anders haben wollen, die nur reformen wollen, die die Kirche verraten. Gott gibt uns eine Chance, noch einmal. Er gibt uns dort eine Chance, wo andere längst fertig sind mit uns, abgeschlossen haben. Ich glaube, das gilt auch für die Kirche, für uns als Kirche. Und es geht ja in diesen Tagen und Wochen vor Ostern nicht um kosmetische Korrekturen, um Schlankheitswahn oder irgendwelche kleinlichen Verzichte, die wir dann vollmundig anderen weitererzählen. Es geht zuallererst um eine umfassende Bewusstseinsänderung. Nimm Gott ernst, nimm seine Heiligkeit ernst und dann nimmst du auch dich selber ernst damit. Jesus liefert hier im Evangelium keine umfassende Antwort auf die Frage, woher das Böse kommt oder warum auch guten Menschen Böses widerfährt. Was er betont, worauf er aufmerksam macht, ist, dass man sich vorbereiten muss, weil das Ende kommt, weil das Ende oft sehr unerwartet kommt. Und jeder, der eine Diagnose selber hatte oder in der Familie, weiß, von einem Tag auf den anderen kann wirklich alles anders sein. Jesus zeigt auch nicht mit dem Finger auf bestimmte Menschen, um sie quasi als Sünder vorzuführen. Das war eine Methode im Mittelalter. Jesus stellt nicht bloß. Aber er macht schon auch deutlich, wer nicht umkehrt, wird umkommen. Sünde holt uns Menschen irgendwann ein, wie wir es ja auch in der Kirche auf beschämende Weise sehen können und sehen müssen. Hinschauen tun wir da nicht gern. Wer nicht umkehrt, kann umkommen. Katastrophen werden zu Warnsignalen. Den Umgekommenen nützen solche Signale nichts mehr, aber den anderen. Sie müssen sehen, sehen wollen. Wir müssen sehen wollen. Erinnern sich daran, in früheren Zeiten hieß der dritte Fastensonntag auch Oculi, Augen, nicht umsonst. Gott will, dass wir leben, dass wir uns seine Gegenwart hier bei uns und unter uns bewusst machen, und das kann zur Umkehr motivieren. Mehr als Moralappelle, fromme Sprüche oder subtiles Moralisieren. Und ich denke doch, mit dieser Gewissheit oder mindestens Ahnung lässt sich leben und lieben, und schon die Ahnung davon reicht. Manchmal muss sogar die Sehnsucht danach reichen. Ich bin da für dich. So spricht Gott, so gibt er sich Mose zu erkennen, so kann er sich uns zu erkennen geben und so will er anerkannt sein. Ziehen wir daraus unsere Konsequenzen? Bleiben wir in Bewegung, bleiben wir unruhig, sonst bleiben wir stehen bei unseren Bildern, bei unseren Begriffen, bei unseren Vorstellungen. Und Gott ist dann immer anders. Andreas Knapp hat in seinem Band Weiter als der Horizont, Gedichte über alles hinaus, ein Gedicht mit dem Titel Gottesbeziehungen stehen, und da heißt es: Du kannst Gott verehren. In den dunklen Tempeln des Ostens, in den Bildern von Tieren und Sternen, in den Suren der Wüstenwinde, in der abgezählten Ruhe des Sabbats, in den Windmühlen aus Gebeten, in der Selbstvergessenheit des Schweigens. Seine Freundschaft aber erwartet dich unterwegs zwischen Nazareth und Jerusalem. Freundschaft bietet uns Gott an, wir haben es auch gesungen eingangs, nicht mehr Knechte, Freunde nennt Jesus die Seinen, das ist das Angebot. Freundschaft erwartet uns unterwegs.